Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, beim heutigen Musiksalon, der einem Jubilar gilt. Vor 150 Jahren wurde Maurice Ravel geboren. Ein Komponist, der sich vor allem mit einem Werk ins Gedächtnis der Menschheit festgeschrieben hat. Ich habe nur ein einziges Meisterwerk geschaffen. Den Bolero, hat Maurice Ravel einmal zu seinem Komponistenkollegen Arthur Honegger gesagt und drangefügt, leider enthält er keine Musik. Der Satz ist typisch für Maurice Ravel. Zeitlebens hat es dieser Komponist gehasst, im Rampenlicht zu stehen. Lob hat er immer heruntergespielt und er war sehr scheu. Und jedenfalls war er peinlich bemüht, nichts von seinem Privatleben preiszugeben. Jegliche persönliche Regung hat er verborgen. Wobei er nach außen hin als extravagant galt, sich auch entsprechend gekleidet hat wie ein Dandy und entsprechende Lebensgewohnheiten an den Tag gelegt hat. Aber wer dieser Maurice Ravel war, das haben wahrscheinlich nicht einmal seine Freunde je ganz ergründen können. Die Aussage, dass sein erfolgreichstes Werk, dieser Bolero, keine Musik enthalte, die hatte für Ravel vielleicht sogar einen gewissen Wahrheitsgehalt, der über die Koketterie des Satzes hinausgeht. Musik, was war Musik für diesen Sohn eines schweizerisch-französischen Konstrukteurs und Erfinders? Sie hatte immer auch etwas Elaboriertes. Fein gedrechselt musste sie sein und quasi am Erfinderreißbrett entworfen und dann entsprechend feinsinnig ausgeführt. Diese Eigenschaften treffen selbstverständlich auch auf den Bolero zu, aber genau genommen doch nur auf dessen formale Disposition, auf den architektonischen Plan, der da war, ein und dieselbe Melodie über einem ebenso unwandelbar festgehaltenen Rhythmus ununterbrochen zu wiederholen und dabei in immer neuen Klangfarben zu präsentieren und außerdem dynamisch zu steigern. Die Musik beginnt im äußersten Pianissimo und steigert sich in eine Fortissimo-Raserei zu einer regelrechten Explosion. Und am Ende spielt das gesamte Orchester mit voller Kraft und erst wenige Takte vor Schluss wird die bis dahin mehr als eine Viertelstunde lang festgehaltene monotone C-Dur-Tonart durch einen jähen Wechsel nach E-Dur mit einem Ruck ausgehebelt und das Klanggebäude bricht zusammen. Dieses Bild wäre ja typisch für Maurice Ravel. Der Bolero wirkt ein bisschen, als würde ein Kind mit Bauklötzen einen hohen Turm bauen, ganz sauber, und am Ende einen der untersten Bauklötze herausziehen. Das Ganze bricht wieder zusammen. Es ist schon so, etwas Einfacheres hat sich wirklich nie ein Komponist einfallen lassen vorher. Aber Ravel war es eingefallen und er hat als präziser Musikhandwerker, der er gewesen ist, das Projekt auf Punkt und Komma umzusetzen verstanden. Der Erfolg hat ihm recht gegeben. Aber Musik? War das Musik? Die Verschleierungstaktik hat Ravel auch als Komponist praktiziert. Schon sein erstes veröffentlichtes Werk, die Pavane, ist eigentlich ein tönendes Rätselspiel. Pavane, das ist eigentlich ein beinahe aus dem Mittelalter her bekannter Tanz, den Ravel aber als eine Art langsamen, sehr langsamen Walzer interpretiert. Eine Melancholie verhangene, weit gesponnene Melodie. Und in der Orchesterfassung der ursprünglich für Klavier komponierten Musik mit dunkel gedeckten Farben gemalt. Und mit einem Titel versehen, der uns am Ende nicht weiterhilft. Pavane für eine tote Infantin. Wer war die Infantin? Und war das wirklich eine Trauermusik? Pavane pour une enfant défunte. Bei diesem Titel hätte ihn eigentlich nur der Stabreim gereizt, hat Maurice Ravel einmal gesagt, als man ihn mit der Frage belästigt hat, was denn dieses Stück bedeuten möge. Aufschlüsse hat er nie geben wollen, weder über sein Privatleben noch über seine Kompositionen. Die konnte man ja hören, man konnte sie mögen oder auch nicht mögen. Nach außen hin schien Ravel stets vollkommen unbeteiligt, was Erfolg oder Misserfolg anlangte. Jedenfalls war die Pavane das erste Werk, mit dem der Komponist wirklich Aufsehen erregen konnte. Die Originalfassung für Klavier hatte der treue Freund und Begleiter Ricardo Vignes im April 1902 in der Pariser Salle Pleyel uraufgeführt. Es ist ein relativ später Beginn. Ravel war da bereits 27 Jahre alt. Ein Spätentwickler, wie auch der etwas jüngere und später ebenso erfolgreiche Russe Igor Strawinsky. Diese beiden Meister haben sich übrigens sehr geschätzt und die Kunstfertigkeit des jeweils anderen bewundert. Bei Strawinsky war das ja nicht selbstverständlich. In der Arbeitsweise, in der peniblen Arbeitsweise, war man sich im Prinzip auch nicht unähnlich, wobei Ravel als noch viel feinsinnigerer Detailfuchser gegolten hat. Strawinsky hat ihn einen schweizerischen Uhrmacher genannt, nicht ohne Bewunderung. Das Pariser Publikum oder jedenfalls die aufmerksamen Musikfreunde in Paris, die haben in den Jahren davor bereits einige wenige Erfahrungen mit dem Komponisten Ravel sammeln können. Ricardo Vignes hatte bereits 1898 ein kleines antikes Menuett aus der Taufe gehoben. Auch der Titel spielt hier mit den Zuhörererwartungen. Was sollte das heißen? In der Antike hat es jedenfalls keine Menuette gegeben und wie ein Barockmenuett klang das neue Stücklein auch nicht. Also Rätselspiele von Anfang an. Im selben Jahr, 1898, hatte sich Ravel übrigens am Pult eines großen Orchesters mit einer Festouvertüre als Dirigent und Komponist in Personalunion dem Pariser Publikum vorgestellt. Mit einer Festouvertüre hat er sich da in die Welt der orientalischen Märchenerzählerin Scheherazade eingefühlt. Bunt schillernd verraten die Klänge schon den späteren Orchesterzauberer. Aber vielleicht ist das Musik, die am ehesten erlauben würde, Ravel als einen Impressionisten im musikalischen Sinn zu bezeichnen, wie man es so oft getan hat, wenn man ihn Seite an Seite mit Claude Debussy genannt hat. Obwohl die beiden Männer menschlich und auch künstlerisch so wesensverschieden gewesen sind. Im Jahr nach der Uraufführung von Scheherazade begann Ravel mit der Arbeit an Stücken, mit denen er sich um den begehrten Rompreis zu bewerben versucht hat. Dazu mussten die jungen Komponisten Kantaten und kontrapunktische Stücke, vor allem Fugen, verfertigen, um einen mehrjährigen Aufenthalt in der ewigen Stadt zu erringen. Ravel hat es von 1900 bis 1905 versucht, sich um diesen Rompreis zu bewerben. Vergeblich in den ersten Jahren mochte das noch an der Unaufmerksamkeit der Jury liegen, die das immense Potenzial dieses Mannes offenbar nicht erkannt hat. Als man dann auch 1905 Ravel die Zuerkennung verweigerte, dann war das in Paris bereits ein Skandal. Denn mittlerweile war aufmerksamen Musikfreunden längst klar geworden, dass dieser Maurice Ravel einer der bedeutendsten Komponisten seiner Generation war. In jenem Jahr 1905 hatte er gerade den Schlussstrich hinter die Entfassung eines Klavierzyklus in 5 Teilen gezogen, dem er den Namen Miroir gab, also Spiegelbilder. Das war ein Klavierzyklus und dieser Zyklus enthält auch 2 Stücke, die später in Orchesterfassungen berühmt geworden sind. Zum einen die Barke auf dem Ozean und zum anderen Alborada del Grazioso, die traurige Morgenmusik eines Spaßmachers. Eine Komposition, in der der Pianist in einem für Ravel charakteristischen virtuosen Akt das Gitarrespiel und den Gesang und die Stimmung des traurigen Clowns zu einem großen künstlerischen Ganzen binden muss. Aus dem melancholischen Mittelteil erhebt sich ein geradezu ekstatischer Schluss, ein Virtuosenstück par excellence. Sviatoslav Richter mit Alborada del Gracioso. Der Titel verweist uns in spanische Gefilde, vielleicht sogar direkt ins Baskenland. Dort stammte Ravels Mutter her und die hat er ganz Familienmensch innigst geliebt. Das Baskische, aber auch das Spanische war für ihn immer prägend und in den folgenden Jahren wird das ganz offenkundig auch an den Titeln der größer angelegten Werke offenbar. 1908 hat Ravel sein viersätziges Orchesterwerk Rhapsodie Espagnole veröffentlicht, im Jahr darauf die einaktige Opernkomödie L'Heure Espagnole, die spanische Stunde. Hier zeigt sich der von Stravinsky als Uhrmachermeister apostrophierte Komponist auf der Höhe seiner kleinteiligen musikalischen Ziselierkunst. Das Stück, bezeichnenderweise für den ästhetizistischen Narziss Ravel das Hohelied auf einen kraftstrotzenden Naturburschen, spielt in einer Uhrmacherwerkstätte, deren Atmosphäre mit den hunderten Uhren und mechanischen Automaten die Musik inklusive tickender Metronome auf geradezu magische Weise einfängt. Auf einen solchen Klangmagier und auch solche originellen Sujets musste geradezu zwangsläufig der Talentefinder Serge Diaghilev aufmerksam werden, der mit seinen Ballet Russe damals gerade die Pariser Kulturszene aufgemischt hat. In seinen Programmen, mit einer Riege genialer Solotänzer angeführt von Václav Nijinsky, sollten Igor Stravinsky und Maurice Ravel bald aufeinandertreffen. 1909 hat Diaghilev Ravel den Auftrag zu einer Ballettmusik, die knapp eine Stunde dauern sollte, gegeben. Das Sujet war wieder einmal antikisierend. Daphnis und Chloe wurde zu Maurice Ravels reichster und farbenprächtigster Orchesterpartitur. Das Werk mündet in einen ekstatischen Tanz, taumelnd über einen irritierenden Fünfvierteltaktmetrum, das den Tänzern der Truppe während der Proben viel Mühe gemacht haben soll. Es ist zwar kaum zu glauben, wenn man weiß, dass dieselben Tänzer ein paar Monate später Igor Stravinskys noch viel komplexeres Sacre du Printemps uraufgeführt haben. Aber immerhin, auch Ravel ist an Grenzen gegangen und hat eine rauschhaft schöne Musik komponiert. Die Uraufführung fand übrigens unter der Leitung desselben damals ganz jungen Dirigenten Pierre Monteux statt, der später Le Sacre du Printemps vor dem Abbruch bewahrt hat, dank seines unbestreitbaren Dirigierkönnens. Gerade Monteux ist ein Interpret, der es verstanden hat, die Farbenpracht und die ekstatischen Steigerungswellen der Musik von Ravel auch mit jener Klarheit und Durchhörbarkeit zu Gehör zu bringen, die dem akustischen Rauschzustand zum Trotz auch die klaren Strukturen von Ravels Kompositionstechnik hörbar macht.
Thank you.
Impressionismus ist für diese Musik wahrscheinlich doch das falsche Wort. Für die Zeitgenossen war es natürlich moderne Musik. Für uns hat es etwas Impressionistisches, ganz einfach, weil die Orchesterbehandlung von ungeheurer Farbenpracht ist. Das ist es natürlich auch bei Claude Debussy, dem Antipoden und angeblichen musikalischen Zwilling von Ravel. Aber Ravel war interessiert an allem, was seine Zeitgenossen so hervorbrachten, auch an den radikalen Dingen. Einmal ist er auch in Wien gewesen zu einem ausführlichen Aufenthalt, um sich unter anderem auch mit Vertretern der radikalen Moderne um Arnold Schönberg zu treffen. Man hat sich gegenseitig geschätzt und Schönbergs karge Ästhetik hat auf manche spätere Kompositionen von Ravel sogar ein bisschen abgefärbt. Allerdings natürlich, wie könnte es bei Ravel anders sein? Gefiltert und wieder gefiltert und auf völlig neue Weise raffiniert. Ähnlich hat es Ravel ja auch mit anderen wienerischen Anregungen gehalten. Er war ein großer Verehrer des Wiener Walzers und er hat sich mit diesem Genre bereits vor seiner Wien-Reise intensiv beschäftigt. Einen Walzerzyklus, den er 1911 komponiert hat, nannte er frei nach Franz Schubert Vals Noble et Sentimental. Und ein großes Orchesterpoem, quasi eine Walzer-Tondichtung, die sollte sogar Wien heißen. Und unmöglich es Petrograd zu taufen, meinte Ravel damals sarkastisch. Aber es kam anders. Die Weltgeschichte wollte es anders. Der Erste Weltkrieg ist ausgebrochen. Und da war es für einen Franzosen natürlich unmöglich, Musik im Zeichen der Habsburger Metropole zu komponieren. Also hat Ravel das Projekt auf die lange Bank geschoben und versuchte sich wieder im stilisierten barocken Musikformen und Tänzen. Es galt wieder einmal, etwas zu übertünchen, zu überdecken, zu verstecken, zu maskieren, was dieser Komponist, wie gesagt, nicht nur mit seinem Privatleben gemacht hat. Im Falle der Klaviersuite namens Le Tombeau de Couperin ging es nicht nur darum, dem großen französischen Barockmeister einen Grabstein zu setzen, sondern auch Freunden, die im Ersten Weltkrieg gefallen waren. Es waren stilisierte Mahnmale, die der Komponist hier schrieb, einen regelrechten Trauermarsch zu komponieren. Das wäre ihm wahrscheinlich banal erschienen. Er ehrte seine Freunde mit Musik, die ihrem Charakter gemäß war. Thank you. Erst nach der Vollendung von Le Tombeau de Couperin machte sich Ravel wieder über die Skizzen zu seinem Wien-Poem her, das natürlich nicht mehr Wien heißen durfte. Es wurde nun allgemeiner La Valse benannt, also der Walzer. Und es wurde zu einem beängstigenden, zeitkritischen Dokument. Aus Klangnebeln taucht da die Vision eines strahlend erleuchteten Ballsaales auf. Eine wirbelnde Tanzbewegung nimmt ihren Lauf, aber man kann bald erkennen, dass es sich hier um den Tanz auf einem Vulkan handelt. Ravel sprach von schicksalhaft unabwendbarem Wirbel. Da tanzt sich eine Epoche zu Tode. Ravel findet sogar Töne für die wienerische Gemütlichkeit und treibt sie dann zur Raserei, also zu ihrem äußersten Gegenpol.
Thank you.
Lavals, vor allem mit diesem ekstatisch in sich zusammenstürzenden Schluss, hatte Maurice Ravel in Wahrheit bereits einen Grundgedanken für sein späteres Erfolgsstück Bolero gefunden. Die unablässige Steigerung, die allerdings im Bolero aufs Grundkonzept reduziert wird. Im großen Walzer ist, um Ravels Selbstkritik noch einmal zu zitieren und abzuwandeln, sehr viel Musik enthalten. Und zwar eine Musik von raffiniertester Machart, die bis in die kleinste ausgefeilte Orchestrierungstechnik dem Werk einen außerordentlichen Platz in der Orchestermusik des 20. Jahrhunderts gesichert hat. Aber Ravel, der Meister der rauschhaft ekstatischen Eruptionen, der hat immer wieder auch zurückgefunden in seine kleine, verspielte, geradezu kindhafte Fantasiewelt. Der Familienmensch, bei dem man von keiner einzigen Beziehung weiß, er hat bis zuletzt eng mit der Familie seines Bruders gelebt und für einige Zeit hat er sich dann immer wieder in sein Häuschen in Montfort-l'Amaury in der Nähe von Paris zurückgezogen. Dort hat er gearbeitet im Miniaturzimmerchen, umgeben von Miniaturspielzeug und Nippesfigürchen und hat an feingedrechselten musikalischen Kunstwerken gebastelt. Die liebenswerteste Ausbeute davon sein zweiter Operneinakter, Das Kind und der Zauberspuk, L'Enfant et les Sortilèges. In dem erleben wir, wie ein trotziges Kind nach wütenden Attacken durch die plötzlich lebendig werdenden Spielsachen zur Raison gebracht wird. Wie schon in der spanischen Stunde ist auch hier jedes kleinste Detail mit schweizerischer Uhrmacherpräzision ausgefeilt. Und dabei arbeitet Ravel, wie gewohnt, in völliger Zurückgezogenheit. Die Dichterin Colette, die hat sich sogar mehrfach darüber beschwert oder zumindest verwundert gezeigt, dass der Komponist so gar keinen Kontakt mit ihr gesucht hat während der Arbeit. Andererseits fand sie es amüsant, dass er ausgerechnet wegen einer Kleinigkeit, wie nämlich die Miaulaute der Katzen wirklich lauten sollten, dann doch ihren Rat gesucht hat. In Wahrheit hat er sich über den dann auch wieder hinweggesetzt, aber das war eben Ravel. In dem wundersamen Stück hat Ravel seine künstlerischen Kinderträume verwirklicht. Kuriositäten reihen sich aneinander und die zeittypische Zuneigung zu Anleihen bei asiatischen Kulturen, die feiert fröhliche Urständ, wenn ein englischer Teekessel und eine chinesische Teetasse miteinander Foxtrot tanzen. Und wie gesagt, ja sogar ein originelles Katzenduett gibt es da.
Sans doute.
Die Uraufführung dieser Opernkuriosität hat im März 1925 in Monte Carlo stattgefunden. Das war übrigens eine der wenigen bedeutenden Ravel-Premieren außerhalb von Paris. Und doch war Ravel bereits weltberühmt. 1927 hat er die Vereinigten Staaten von Amerika bereist und erlebte Triumphe. Seine seltsamen Lebensgewohnheiten haben damals ebenso von sich reden gemacht wie seine vielfarbigen Satinhemden. In Paris dachte die Tänzerin und Choreografin Ida Rubinstein daran, La Valse, wie von Ravel ursprünglich gedacht, zu einem Ballett zu machen. Zuvor hat sie aber ein Stück für sich selbst bestellt, den Bolero. Ravel hat ihn innerhalb weniger Wochen 1928 skizziert und ausgearbeitet. Dieses Stück hat seinen Weltruhm dann endgültig besiegelt. Danach hat der Komponist noch in zähem Ringen zwei Klavierkonzerte komponiert, und zwar gleichzeitig. Berichtetermaßen lag ein Packen mit dem Klavierkonzert in G-Dur auf der einen Seite des Schreibtisches und auf der anderen Seite der Packen mit dem Klavierkonzert in D-Dur. Das eine, das G-Dur-Konzert, verwendet oder, sagen wir, paraphrasiert die dreisätzige klassische Wiener Konzertform. Wenn auch die drei Sätze völlig unterschiedlich gearbeitet sind zu dem, was wir von Mozart oder Beethoven kennen. In der Mitte aber doch eine Hommage à Mozart, wie Ravel gesagt hat, eine Hommage an dessen langsamen Satz aus dem Klarinettenquintett. Allerdings wiederum so verdeckt, maskiert, verändert, dass kein Musikfreund, auch einer, der Mozarts Werk gut kennt, beim Hören des Ravel-Konzerts beim Mittelsatz auf die Idee kommen könnte, wo das Vorbild zu suchen wäre. Das andere Stück ist einsätzig in einem großen Bogen gearbeitet, hat viel mehr Jazz-Anklänge als das andere und hat einen direkten Bezug zu Wien. Es war nämlich Paul Wittgenstein, der einarmige Wiener Pianist, der bei vielen bedeutenden Komponisten seiner Zeit Stücke bestellt hat, damit er mit der linken Hand auch mit großen Orchestern auftreten konnte. Und ihm hat Ravel das wahrscheinlich bedeutendste, jedenfalls das berühmteste dieser Klavierkonzerte für die linke Hand geschenkt. Das Stück ist ungeheuer schwer. Der Pianist muss mit einer Hand realisieren, was normalerweise schon mit zwei Händen schwierig genug ist. Wittgenstein, der sich ja wie gewohnt, dank der Tatsache, dass er dem Komponisten viel Geld geboten hatte, die alleinigen Aufführungsrechte für die Novität für einige Jahre gesichert hatte, er hat sich den Solopart auch etwas leichter gemacht, als er tatsächlich wäre. Bis heute ist das eine der irrwitzigsten Anforderungen, denen sich ein Pianist nur stellen kann. Faszinierend, die aus der hexenmeisterischen Solokadenz herauswachsende Schlusssteigerung dieses Klavierkonzerts, die letzte der überwältigenden und unablässig anwachsenden Steigerungswellen, die Ravel komponiert hat.
Thank you.
Ausschnitt aus einer Aufnahme-Legende. Der Pianist Sanson François mit André Kleutens und dem Pariser Konservatoriumsorchester mit dem Schluss des D-Dur-Klavierkonzerts von Maurice Ravel, das am 5. Jänner 1932 im Wiener Musikverein erstmals erklang. Paul Wittgenstein spielte das Solo und nur 9 Tage später spielte in Paris Marguerite Long das Solo im G-Dur-Konzert, im dreisätzigen Klavierkonzert. Der Komponist selbst stand am Dirigentenpult. In jenen Tagen hat Ravel einen Kompositionsauftrag erhalten, und zwar von einer Filmfirma, die sich mit dem Gedanken trug, mit dem großen Bassisten Fjodor Schaljapin eine Verfilmung des Cervantes-Romans Don Quixote herauszubringen. Die Auftraggeber haben sich zwar bald als Betrüger entlarvt, aber sie hatten sich großer Namen versichert. Von dem Schwindel sind 3 Lieder geblieben. 3 Lieder Don Quixotes an seine angebetete Dulcinea. Einmal noch hat sich also Maurice Ravels Fantasie mit spanischen Themen beschäftigt und mit spanischen Rhythmen und Melodien. Das 3. der Lieder ist ein Trinklied in Form einer Jota. Sie blieb Ravels letztes Werk. Im Oktober 1932 ist Ravel in Paris in ein Taxi gestiegen und wenig später in einen Unfall verwickelt worden. Ravel wurde am Kopf verletzt, verlor einige Zähne und obwohl es anfänglich beruhigende Diagnosen gegeben hatte, hat sich von diesem Schicksalsschlag nie wieder erholt. Die gesundheitlichen Schäden, die er davongetragen hatte, waren beträchtlich. Nach und nach stellte sich heraus, dass er Arme und Beine nicht mehr richtig koordinieren konnte. Und an Komponieren war nicht mehr zu denken. 5 Jahre sind ihm noch zum Leben verblieben. Das Trinklied des Don Quixote war aber das letzte Stück, das er vollenden durfte. José Van Damme und das BBC Symphony Orchestra unter Pierre Boulez haben den Schlusspunkt hinter unsere heutige Hommage an Maurice Ravel zu dessen 150. Geburtstag gesetzt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.